SWR 2 Lesenswert Magazin.
Robinson Crusoe hätte es wissen können. Sein Vater hatte ihn gewarnt. Er solle doch nicht das Glück auf See und in der Fremde suchen, da sei ihm der Untergang gewiss. Zu Hause dagegen habe ein Angehöriger des Mittelstands wie er die besten Chancen. Kein Wunder jedoch, dass ein unternehmungslustiger junger Mann für solche Buchhalterweisheiten wenig übrig hatte. Trotzdem war es keineswegs nur leichtsinniger Entdeckerdrang, mit dem Daniel Defoe seinen Helden, der schnell zur prominenten Schlüsselfigur der Weltliteratur werden sollte, ausstattete. Denn tatsächlich schuf er mit Robinson Crusoe eine exemplarische, um nicht zu sagen modellhafte Figur für seine Zeit. Als Robinson nämlich die vorsichtigen Ratschläge seines Vaters in den Wind schlug, entschied er sich, gerade so wie heutige Start-up-Unternehmer, für die allerneuesten Möglichkeiten seiner Epoche. Und da gehörten eben Seefahrt, Kolonisierung und Überseehandel aufs Engste zusammen. Tatsächlich geht Robinson bei einem Kapitän in die Lehre, der ihn mit den Grundzügen der noch ziemlich neuen globalen Handelsaktivitäten vertraut macht.
Er brachte mir bei, den Kurs eines Schiffes und dessen Position zu bestimmen und vermittelte mir Dinge, die ein Seemann wissen sollte. So wurde ich auf dieser Reise sowohl zum Seemann als auch zum Kaufmann, denn ich brachte 5 Pfund 9 Unzen Goldstaub mit zurück.
Obwohl er als Kaufmann eine glückliche Hand beweist, lernt Robinson schnell die größten Risiken des Überseehandels kennen, den Schiffbruch und die Piraterie. Vor der marokkanischen Küste kapern türkische Freibeuter das Schiff, auf dem er nach Guinea unterwegs ist, und er wird zum Sklaven gemacht. Nach seiner Flucht folgt eine Irrfahrt entlang der westafrikanischen Küste, bis er von einem portugiesischen Schiff aufgenommen wird, das ihn nach Brasilien bringt. Trotz vielversprechender Anfänge als Plantagenbesitzer zieht es ihn erneut hinaus, um in Afrika Sklaven zu kaufen. Diesmal ist es ein gewaltiges Unwetter, das der ganzen Unternehmung ein Ende macht und den Helden auf jene Insel spült, die zum klassischen Schauplatz seines Wirkens werden sollte.
Die Welle, die über mir zusammenschlug, begrub mich 20 bis 30 Fuß tief in ihrem Inneren. Als ich merkte, dass die Welle verebbte und sich zurückzuziehen begann, kämpfte ich gegen den Sog des Wassers an, bis ich endlich Grund unter den Füßen spürte.
Seltsamerweise erlebt Robinson die dramatischsten Abenteuer, bei denen es um Tod oder Leben geht, ausschließlich vor oder nach dem jahrzehntelangen Aufenthalt auf seiner Insel. Als er dort erst einmal an Land gegangen ist, hat er zwar viel mit seinem Schicksal zu hadern und für sein Überleben zu sorgen, doch das vollzieht sich mit aller Bedachtsamkeit und in größter Ordnung. Die Überlegungen, die er vor der Errichtung seiner Unterkunft anstellt, klingen wie ein praktischer Ratgeber für einen Schiffbrüchigen, der alles daran setzt, zum vorbildlichen Kolonisten zu werden.
In Anbetracht meiner Lage besann ich mich auf mehrere Dinge. Erstens, ein gesundes Umfeld und frisches Wasser. Zweitens, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Drittens, Schutz vor gefräßigen Kreaturen, gleich ob Mensch oder Tier. Viertens, Blick aufs Meer, damit ich die Möglichkeit, gerettet zu werden, nicht verpasste.
Zweifellos. Der Stoff des Robinson Crusoe ist abenteuerlich. Wer aber einen Abenteuerroman lesen will, der wird enttäuscht. Interessant und bedeutend ist das Buch, aus dem das Genre der Robinsonaden entstand, aus anderen Gründen. Für den zivilisationskritischen Philosophen Rousseau galt Robinson als ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es einem Menschen gelingen kann, ausschließlich aus der eigenen Erfahrung das für sein Überleben Notwendige zu erlernen. Für den Iren James Joyce hingegen war Robinson der Prototyp des britischen Kolonialisten. Und es gab sogar Wirtschaftstheoretiker, die Robinsons aus dem Nichts entwickelte landwirtschaftliche Produktionsformen als ein besonderes ökonomisches Modell analysierten. Ganz abgesehen davon, dass der einsame Mann in seinen Gewändern aus Ziegenfell außerdem eine religiöse Entwicklung durchläuft, durch die er auf damals sehr moderne Weise die unabhängige individuelle Tatkraft mit der göttlichen Vorsehung ins Verhältnis setzte. So gesehen geht es in Defoes Robinson Crusoe um viel mehr als nur um ein Inselabenteuer, nämlich um das Abenteuer im frühen 18. Jahrhundert, zur Zeit der beginnenden Aufklärung, ein Mensch, Europäer und Zeitgenosse zu sein. Dass der Roman vom kolonialistischen Denken seiner Entstehungszeit geprägt ist, kann nicht überraschen. Dennoch gebärdet sich Robinson keineswegs als chauvinistischer Herrenmensch. Seinen indigenen Gefährten Freitag bezeichnet er nicht nur, wie es der Konvention entsprach, als Diener, sondern auch als Freund. Vor allem aber entwickelt er gegenüber den Kannibalen, die seine Insel aufsuchen, eine geradezu kulturrelativistische Nachsicht, obwohl sie ihm Schrecken und Abscheu einjagen.
»Was hatten Sie mir getan?« Und woher nahm ich das Recht, mich in ihren Streit einzumischen? Oft war ich mit mir selbst uneins, so auch über die Frage, wie ich wissen konnte, wie Gott in diesem speziellen Fall urteilen würde, denn offenbar sehen diese Menschen ihre Taten nicht als Verbrechen an.
Daniel Defoes Robinson Crusoe ist während seiner langen Rezeptionsgeschichte von mancherlei Klischees und Entstellungen überlagert worden. Daher ist es stets aufs Neue spannend und erhellend, auf das Original zurückzugreifen, das nun in einer schön gemachten neuen Ausgabe vorliegt, treffend übersetzt von Rudolf Mast.